Und ich hatte ja nicht, dass es euch hier etwas hilft, aber ich hatte ja eine erste Predigt so zum Thema Menschsein am letzten Sonntag gehalten im Rahmen des Englischcamps. Gerade so für die Eröffnung dachte ich so, okay, angefangen so mit der Idee, ein Mensch bist du hundertprozentig nur dann, wenn du mit deinem Gott, mit deinem Schöpfer lebst. Du bist Mensch, sowieso, du kannst jeden Mist begehen, den du begehen kannst. Du kannst aber auch Gerechtigkeit nachjagen, Frieden nachjagen, Liebe, Schönheit empfinden, weil du ja von Gott erschaffen bist. Das alles kannst du machen. Aber ein Mensch mit Haut und Haar und mit Herz bist du nur, wenn du mit deinem Gott, mit deinem Schöpfer zusammenlebst, weil so bist du gedacht. Ein Mensch hundertprozentig bist du nur zusammen mit Jesus Christus, deinem Retter, und mit Gott, dem Vater, der dich erschaffen hat. Und dann heute dachte ich, wollte ich so den Blick, okay, von Menschsein weg, okay, auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite ist ja nur so wie Pontius Pilatus die Menge auf Jesus hingewiesen hat, als er Jesus vorgeführt hat, hat er zu ihnen einfach gesagt, auf Latein kennt man ja auch dieses Zitat, Ecce homo. Ja, siehe, hier der Mensch, wo er einfach Jesus nur so vorstellt und du sagst, boah, was für eine Vorstellung. Ich würde mir wünschen, so wie es ja früher üblich war, Rom, die Lateiner, die Römer haben Rom nur Urbs genannt, nur die Stadt. Wenn ein Römer von der Stadt geredet hat, wussten alle, es ist Rom. Ja, und so könnte man sagen, wenn man vom Menschen redet, so dass man auch sagen würde, okay, wen meint man da eigentlich? Und jemand muss eigentlich etwas Großartiges leisten, um in aller Munde zu sein. Ja, reden hilft manchmal, aber meistens nicht weiter, obwohl es, wenn du viele Worte benutzt, wenn du dich mit vielen Worten auszeichnest, das hilft manchmal, aber nicht ganz. Ich habe mal etwas erlebt, wo es mir nichts gebracht hat. In der Schule hatte mein Freund bei einer Klassenarbeit von mir abgeschrieben. War Musik, er hatte keine Ahnung, wir mussten eine Interpretation abliefern. Er schreibt von mir ab und der Witz ist, er bekam eine bessere Note als ich. Dachte ich, was für eine Schweinerei. Und dann habe ich die Klassenarbeiten verglichen. Ich habe geschrieben so, hier Lehrerin, friss oder stirb, das sind die Fakten. Bam, 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 bam. Er in einem blumigen Stil, da, umleuchtet alles von hinten und durch die Brust ins Auge und so weiter. Und sie hat ihm eine bessere Note gegeben. Viele Worte haben viel gebracht. So, sie hat das einfach so gemacht. Also wenn man reden kann, ist das oftmals von Vorteil. In der Schule ja sowieso. Redest du nicht, sagst du überhaupt kein Wort, denkt der Lehrer, du bist doof, dumm und gibt dir einfach eine schlechtere Note. Wenn du am Unterricht nicht teilnimmst, seiner Meinung nach, wer sich nicht äußert, den lernt man auch nicht kennen und schätzen. Das hat mal ein Freund zu mir während meines Theologiestudiums gesagt, weil ich war so ein verschlossener Typ. Und er meinte mal zu mir, du musst dich schon öffnen. Du musst schon Dinge von dir preisgeben. Weil wenn du Dinge von dir nicht preisgibst, wie sollen die anderen dich dann kennen und schätzen lernen? Also, Reden hat Vorteile, aber Reden hat tatsächlich seine Grenzen. Du könntest davon überzeugt sein, der beste Skateboarder der Welt zu sein. Und wem auch immer du triffst, dem erzählst du davon, sagst, boah, ich bin der genial, weißt du, ich bin irgendwie, wenn du mich siehst, da ist Tony Hawk oder was auch, wer auch immer, die sind nichts, ja, im Vergleich dazu. Aber dann, der große Moment wäre es, wenn du das erste Mal auf ein Skateboard steigst. Weil dann ist es plötzlich, werden deine Worte dich bestätigen oder werden deine Worte dich Lügen strafen? Als Jesus von Pilatus der Menge vorgeführt wurde, da war er schon 3,5 Jahre lang in aller Munde gewesen. Jesus war sehr gut mit Worten. Die Menschen sagten, dass noch keiner so geredet hätte wie er, wenn er seinen Mund auftat, um von Leben und der Zukunft und Gott zu erzählen. Sie sagten, Jesus rede wie jemand, der wahre Macht und Autorität besitzt. Ganz anders wie ihre Oberen, die sie normalerweise hörten. Jesus hat aber noch etwas anderes geleistet, zusätzlich zum Gesagten. Bei ihm kam seine Worte zusammen mit seinen Taten. Seine Taten unterstrichen seine Worte. Sein Leben und seine Taten waren in der Öffentlichkeit vor allen ausgebreitet wie ein Buch. Jede Seite erzählte von Jesu Charakter, Jesu Macht, Jesu Autorität und ja, auch von der Fürsorge und von der Barmherzigkeit Jesu, die ihn auszeichnete. Das wahrscheinlich witzigste Wunder, das Jesus getan hatte, war sein erstes. Bericht davon wird im Johannesevangelium, in der Biografie Jesu berichtet, die Johannes aufgeschrieben hat. Bei einer Hochzeit ging den Feiernden der Wein aus. Es ist Wochenende. Wo nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, die Geschäfte sind ja alle zu. Maria, die Mutter Jesu, nahm Jesus damals beiseite und erklärte ihm die Notlage. Und Jesu erste Reaktion war, jetzt in meinen Worten, er sagte, Mama, du denkst so etwa nicht, dass ich das hier jetzt in Angriff nehme. Aber dann tat er es doch. Wasser, Augenzeugen belegen das, wurde in Wein verwandelt. Und manche wundern sich, wieso ist es das erste Wunder? Wieso wird das überhaupt erwähnt? Aber ich denke, ein großer Punkt ist, wenn du bisher gedacht hast, Gott ist irgendwie so ein Typ, der hinter deiner Schulter steht oder hinter deinem Rücken steht und über deine Schulter schaut und wehe, du haust irgendwo daneben, wehe, du begehst Mist, dann haut er von hinten über deine Schulter dir bam auf die Finger. Wenn du denkst, dass Gott so ein Spaßverderber ist, dann ist das erste Wunder Jesu ein Beweis dafür, dass Gott sehr wohl Freude am Leben kennt, dass er Freude am Leben verschafft. Das große Ding wie Gott ist gegen Sex. Er möchte den Menschen diesen Spaß nicht gönnen. Come on, von wem kommt das Ding? Nur, er hat gesagt, am besten zu genießen in diesem Raum, den ich zur Verfügung stelle. Dort ist es am besten zu genießen. Aber zum Genießen oder für euch zur Freude ist es genauso wie auch Wein, genauso wie auch Feiern. Gott hatte Israel im Alten Testament vorgeschrieben, 7 Feste im Laufe des Jahres mussten sie feiern. Sie waren verdonnert dazu, 7 Feten zu gehen, auf 7 Partys zu gehen, im Namen Gottes. Das heißt, wer denkt, dass Gott im Himmel nur ein großer Spaßverderber ist, der kennt ihn nicht. Dieses Wunder, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, zeigt, dass Gott uns Menschen sehr wohl Freude gönnt, feiern zulässt, dass er Spaß mag. Er hat uns ja erschaffen, wir sind sein. Aber Gott sagt, tut den anderen nicht weh, liebe deinen Nächsten und vergiss nicht, dass ich auf dich warte. Du wirst mit mir rechnen müssen, also sei weise, wie du lebst, wovon du überzeugt bist und welche Werte dich in deinem Alltag leiten. Wenn Jesus vorher viel geredet hätte wie, ich kann Wasser in Wein verwandeln, weißt du, Leute, Männer, normalerweise sagt man ja, Männer treffen sich in der Kneipe und erzählen sich die größten Angelgeschichten, die es gibt. Und wenn er gesagt hat, Materie ist für mich kein Hindernis, ich stehe über den Gesetzen der Natur, dann hätten die Leute ihn als Spinner abgetan. Aber plötzlich, da trat er auf die Bühne seiner Zeit und er vollbrachte all das, was er behauptete, tun zu können, was er von sich sagte und noch mehr als das. Und das ist der wahre Test. Wenn du mir erzählst, dass du in der Schule nur einzeln schreibst und nicht an die Hände an dein Zeugnis bekommen, ich sehe, du hast auch 2 Vieren drauf. Wir sagen, ja klar, erzähl mir noch was, das nächste Mal glaube ich dir überhaupt kein Wort, weil du dann nicht glaubwürdig bist. Also sind dein Leben und deine Taten sind ein Beweis oder auch ein Gegenbeweis deiner Worte. Das Leben Jesu untermauerte seine Behauptungen. Markus fängt seine Biografie Jesu, das Markus-Evangelium, mit einer steilen These an. Der erste Satz im Markus-Evangelium lautet, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Mit diesem Satz füllt Markus nicht nur mit der Tür ins Haus, sondern gleich mit der gesamten Hauswand. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und dies ist die gute Nachricht von ihm, das Evangelium. Also Leute, hört zu. Das ist ein gewaltiger Anspruch. Das sind gewaltige Worte. Und dann lässt Markus Augenzeugen sprechen. Markus Evangelium sagt man ja, er hat als Sekretär von Petrus praktisch den Augenzeugenbericht von Petrus aufgeschrieben. So wie Petrus Jesus erlebt hat. Und Markus fängt dann an aufzulisten, nach dieser starren These, was Jesus getan hat, was die Richtigkeit seiner These beweist. Denn die Worte Jesu waren kein leerer Schall. Das Leben Jesu ist der beste Beweis, dass Jesus wirklich der ist, wovon nicht nur Markus überzeugt war. Jesus, der Sohn Gottes. Er hat einen Sturm gestillt. Wenn ihr, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einer Badewanne gesessen habt, wenn es voll mit Wasser ist und ihr bewegt euch einfach so hin und her, es dauert ein bisschen, bis das Wasser kommt, ganz darauf an, wie groß eure Wanne ist. Ihr könnt es auch im Schwimmbad ausprobieren. Wenn ihr mal Wellen entstehen lässt, es dauert ein bisschen, bis die Wellen wieder runtergekommen sind. Als Jesus den Sturm gestillt hat, war nicht nur der Wind weg, sondern die See war komplett still wie ein Spiegel in einem Moment. Und dann haben die erfahrenen Leute, die oft auf dem See gewesen sind, die Fischer, haben gesagt, wer ist dieser Mann? Weil sie bemerkt haben, hier ist etwas Großes. Jesus hat Dinge behauptet, aber dann die Dinge, die er getan hat, die haben untermauert alles, was er gesagt hatte. Er hat einen Sturm gestillt, er hat böse Geister ausgetrieben. Er hat nicht nur Krankheiten, sondern Behinderungen aller Art und Nöte aller Art, geistig, seelisch, körperlich. Er hat sie alle geheilt und aus der Welt geschafft. Und Jesus hat auch gesagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und das sind gewaltige Worte. Wie sollst du die glauben können? Könntest du mir auch einen vom Pferd erzählen? Wie beweist man das? Nun, indem Jesus tut, was er behauptet. Wenn Jesus irgendwie zeigen könnte, dass er die Macht über Tod besitzt, dann ist er tatsächlich und wirklich die Auferstehung und das Leben. Und niemand kommt in den Himmel, als nur durch ihn. Wenn Jesus Macht über den Tod beweisen könnte, Tote wieder auferwecken würde, zutiefst Menschen Unmögliches tun könnte, dann ist Jesus tatsächlich der, der er behauptet zu sein. Und Jesus hat Menschen von den Toten auferweckt. Und das nicht nur einmal, nicht nur irgendwie wie, oh, irgendwie sechs richtigen im Lotto und irgendwie hat es geklappt und ich weiß selber nicht, wie es gekommen ist. Aber er hat mehrmals Leute von den Toten auferstehen lassen. Die Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher, und eben auch Lazarus, ja, von dem Kai Uwe schon gesagt, die Familie. Und diesen Bericht möchte ich kurz mit euch anschauen. Johannes Evangelium Kapitel 11. Fängt so an, dass da geschrieben steht, es war bei einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Diese Familie hat Jesus besonders gemocht. Das waren seine sehr, sehr guten Freunde. Und da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und wenn ich das in meinen Worten so zusammenfassen kann, er erfährt, dass Lazarus todkrank ist. Und Jesus zögert absichtlich. Er geht absichtlich nicht hin. Das ist ja sowieso schwierig, wenn ihr eine große Not habt und ihr betet wie verrückt. Und irgendwie scheint so nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. In Lazarus Fall, die Schwestern rufen Jesus zu Hilfe und er kommt nicht. Und er kommt nicht. Und manchmal ist es das schwierig zu verstehen. Du sagst irgendwie, Gott, wenn du mich liebst, und hier steht, du liebst jemanden, du liebst mich, du bist die Liebe. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich bete jetzt. Wieso, wo bist du eigentlich? Und manchmal ist es so, dass Jesus sagt, das, was geschehen würde, wenn es noch schlimmer ist, wenn ich dann eingreife, dass vielleicht dann die Ehre oder der Ruhm, dass das größer ist. Verstehen kann ich Gott nicht, erklären kann ich ihn nicht, wieso er manchmal so handelt, wieso er manchmal wartet. Aber die Geschichte auch von Lazarus sagt, Gott hört, er liebt. Nicht immer tut er gleich das, was du erhoffst. Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, beide sind ja schon verstorben, aber sie hat mal gesagt, so in einem lustigen Moment, sie meinte, ich bin froh, dass Gott nicht jedes Gebet beantwortet. Denn wenn er auf jedes Gebet geantwortet hätte, wäre ich mehrmals mit dem falschen Mann verheiratet gewesen. Sie hatte eben auf Billy warten müssen. Und nur dann hat Gott Ja gesagt. Jesus sagt, das, was hier passieren wird, dass Lazarus stirbt, das ist da, um meine Herrlichkeit der ganzen Welt zu offenbaren, meine Größe. Wenn ich sage, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann dadurch, dass Lazarus stirbt, werde ich das auch wirklich der gesamten Welt zeigen können, dass tatsächlich, wer sich mir anvertraut, wer Leben in mir hat, selbst wenn er es verliert, er wird es wieder gewinnen, er wird es wieder haben, er wird es in aller Ewigkeit besitzen. Und so gehen sie dahin. Schon nach 4 Tagen, das heißt, Lazarus ist schon längst begraben. Sie gehen dorthin und Martha, eine von den Schwestern, hört, dass Jesus kommt. Vers 20, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Da ist dieses: Herr, wenn du gekommen wärst. Ja, wenn du gekommen, er wäre nicht gestorben. Und dann sagt sie, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ja klar, ich weiß es. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Also im Himmelreich Gottes wird er sein. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube. Und dann ruft sie ihre Schwester Maria und Maria kommt und Maria sagt genau das Gleiche, wenn du da gewesen wärst, Herr. Wir wissen doch, dass du diese Macht besitzt. Wenn du da gewesen wärst, unser Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus wiederholt dann, die Juden, die um sie herum sind, die merken, Maria steht schnell auf, läuft raus. Sie denken, sie ist wieder vielleicht so von Schmerz übermannt und läuft zum Friedhof. Und sie gehen mit, um sie einfach zu trösten. Und sie sehen dort, dass Jesus dort noch steht. Als nun Jesus sah, wie Maria weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Luther hat das übersetzt mit wurde zornig. Man sagt, okay, die Wortbedeutung könnte sein, dass es zornig ist, aber von dem Kontext, von dem ganzen Zusammenhang, ist es nicht, dass Jesus von Zorn übermannt wird, sondern tatsächlich, er ist bewegt. Er ist aufgerüttelt in seinem Geist. Er sieht das, was dort passiert, wie die Leute weinen. Er hat ja sowieso Lazarus geliebt. Das heißt, er ist wirklich im Geist bewegt. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Vers 35. Mit der kürzesten Vers in der gesamten Bibel, Jesus weinte. Johannes 11, 35, Jesus weinte. Und da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Und etlich von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Da sagte er, du hast doch die, ist so dieses, wieso hat er sterben müssen? Aber Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann hoben sie den Stein weg, weil er vorher gesagt hat, ich will ihn sehen, holt ihn raus. Und Martha sagt, die praktisch veranlagt, die sagt immer, hey, 4 Tage, er stinkt schon. Ja, also ganz, also. Und Jesus sagt, hey, aber wenn ich etwas sage, vertrau mir. Und er lässt den Stein wegrollen. Da hoben sie den Stein weg, Vers 41, wo der verstorben lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Damit sie wissen, es sind nicht nur meine Worte, sondern mein Leben beweist, dass meine Worte wahr sind. Und als er dies gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wenn es ein Wunder gibt, dann ist dies das Größte. Jemanden von den Toten auferstehen zu lassen. Aber Ken Geyer Jr. hat gesagt, hat es in einem seiner Bücher geschrieben, die Auferweckung von Lazarus ist die wagemutigste und dramatischste aller Heilungen des Erlösers. Es war ein unglaublicher Moment. Er offenbarte, dass Jesus war, wer er behauptete zu sein, die Auferstehung und das Leben. Aber er offenbart etwas anderes, die Tränen Gottes. Und wer kann schon behaupten, was unglaublicher sei? Ein Mensch, der tot auferweckt? Oder ein Gott, der weint? Wer ist dieser Gott, der weint? Ja, voller Macht. Voller Gewalt. Als Pontius Pilatus ihn zur Frage stellen wird und sagt, verteidigst du dich nicht? Du weißt doch, ich habe die Macht, dich zum Tode zu verurteilen oder dich freizusprechen. Sagt Jesus zuerst einmal ihm, du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht vom Himmel her gegeben worden wäre. Und als Pontius Pilatus ihn eigentlich davor noch mehr in die Enge treiben will, mehr zum Reden treiben will und sagen will, bist du ein König? Wo ist denn dein Reich? Da sagt Jesus, ja, ich bin ein König. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es wäre, hätte mein Vater mir Tausende von Legionären geschickt. Er hat, sagt doch da, 4-6 Legionen oder so. Das heißt, 4-8.000 Soldaten in jeder. Und als im Alten Testament einmal eine Armee gegen Israel zu Felde zog mit über 180.000 Leuten, da haben zwei Engel gereicht, um die gesamte Armee zu vernichten. Und Jesus sagt, er hätte Tausende von denen zur Verfügung. Wieso ruft er sie nicht und wieso setzt er sie nicht ein? Weil Jesus weinte. Dass er uns anschauen kann, und dass er bewegt wird von der Liebe zu uns, das ist gewaltiger als ein Mensch, der Tote auferweckt. Weil hier hast du plötzlich einen Gott, den keine, was heißt Religion? Wir sind ja als Christentum nicht mal eine Religion. Aber alle anderen Religionen kennen einen solchen Gott nicht. Die andere Religion können irgendwie so, hier wie es mal so war, ein Mann sitzt tief unten im Loch und kommt nicht mehr raus. Ein anderer hört, wie ein anderer oben vorbeiläuft. Und er sagt, hey, kannst du mir helfen? Und er sagt, ja, hier liegt tatsächlich ein Seil. Dann schmeiß mir doch das Seil rein, dass ich rausklettern kann. Er schmeißt den Seil rein, sagt der Mann unten im Loch. Das war eigentlich schon total nett, aber das nächste Mal wäre es besser gewesen, du hättest ein Ende des Seils bei dir behalten. Jesus ist ein Gott, der nicht nur irgendwie irgendwas tut, Saal reinschmeißt, irgendwas, sondern tatsächlich, er ist auf diese Welt gekommen, hat ein Ende des Saals in seinen Armen, Händen, er hält es fest und er schmeißt es dir zu, um dich zu retten. Jesus ist ein Gott, der weint. Als er am Palmsonntag nach Jerusalem hineingeht, eine Woche vor seinem Tod, da bricht er zusammen. Bevor er in die Stadt hineingeht, fängt er an zu weinen. Könnt ihr nachlesen, Lukas 9, Kapitel 19. Und wieso weint er? Er steht vor der brutalsten Woche, die ein Mensch je wird erleben können. Er wird angespuckt, verspottet, verlacht, geschlagen, gefoltert, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt werden. Er steht vor der grausamsten Woche, die ein Mensch je erleben kann. Wenn er in Anbetracht dessen, was kommt, geweint hätte, hätte ich meinen Arm um seine Schultern gelegt und gesagt, ist okay, Jesus. Vollkommen verständlich. Ist okay. Aber er weint nicht um das, was vor ihm liegt. Sondern wie er da weint, sagt er, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich umarmen oder zu mir holen? Und du hast nicht gewollt. Du hast den Zeitpunkt der Begegnung mit Gott nicht erkannt. Und er weint um das, was vor uns Menschen liegt, nicht das, was vor ihm liegt. Jesus ist ein Gott, der weint. Und er weint nicht um sich, er weint nicht um irgendjemanden, den du nicht kennst, sondern er weint genau um dich, wenn du nicht mit ihm lebst, wenn du kein Mensch hundertprozentig bist, der mit seinem Schöpfer vereint ist, der weiß, dass wenn du sterben solltest heute, dass du dann im Himmelreich bei Gott sein wirst, dass du errettet bist. Und du, die Rettung kannst du ergreifen. Du kannst, so wie Johannes 5,24 steht, wenn du glaubst an Jesus Christus, an den, der ihn gesandt hat, dann hast du das ewige Leben. Und du kommst nicht mehr ins Gericht, sondern du bist vom Tod ins Leben hinübergedrungen. Schon heute kannst du mit einem Bein in der Ewigkeit im Himmelreich bei Gott sein. Das kannst du erreichen, weil Jesus sich dir anbietet und sagt, hier, ich habe doch alles getan, weil ich weiß, wer du bist und weil ich dich liebe von ganzem Herzen. Deshalb bin ich ja nur gekommen. Ich bin nicht irgendwie ein Weltraumtourist, der die falsche Abbiegung genommen hat, irgendwo im Weltall und dann hier auf dieser Erde erschienen ist und dann irgendwie, oh, ich habe mich noch nie kreuzigen lassen, mal ausprobieren, wie das ist. Das hat er doch nicht zum Spaß gemacht. Das war keine Freude für ihn, sondern er hat Blut geschwitzt vor der Nacht, als er verraten wurde, bevor er verhaftet wurde. Er hat Blut geschwitzt vor Stress, weil er sagt, ich will das nicht erleben. Ich schwitze manchmal nur Blut vor einer Klausur im Gymnasium. Und Jesus hat Blut geschwitzt, weil er wusste, was kommt. Aber weil er ein Gott ist, der weint, weil er dich liebt, deshalb hat er es auf sich genommen. Und sein Leben beweist, dass das, was er sagt, das, was er dir anbietet, ist real. Das kannst du ergreifen. Das kann auch dein sein, das ewige Leben. Und dann auf dem Weg nach Golgatha, Entschuldigung, Lukas Evangelium, Kapitel 23, wo er schon so zerschlagen ist, dass er nicht mal, wie es Sitte war, sein eigenes Kreuz zur Kreuzigungsstätte tragen kann. Geht er an Leuten vorbei. Und da gibt es Frauen, die Frauen beweinen ihn. Und Jesus sagt, ab Vers 27, es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes, dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich. Dieser Mann ist schon so zerschlagen, dass er nicht mal ein Stück Holz mehr tragen kann. Und er sieht diese Frauen an der Straßenrand stehen, wie die über ihn weinen, wie die betrauern das, was jetzt auf Jesus wartet. Und er stoppt. Nimmt sich diese Zeit, sich ihnen zuzuwenden, zu sagen, das, was mir hier passiert und passieren wird gleich, ist nichts im Vergleich dazu, was euch passieren wird und was euren Kindern passieren wird. Weint nicht über mich, sondern weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Jesus ist nicht einfach nur so zum Spaß in diese Welt gekommen, sondern weil etwas auf uns Menschen wartet, was grausam ist und was fürchterlich ist. Und jetzt könnte man sagen, oh Gott ist ein, so wie jemand gesagt, oh Gott ist, wie könnte Gott so grausam sein? Ich will nicht an den Gott glauben, der so grausam ist, dass er Menschen in die Hölle werfen würde. Den Gedanken verstehe ich. Aber es ist nicht dieser Gott, der so grausam ist, dass er Menschen in die Hölle wirft, sondern der Gott, von dem die Bibel berichtet. Und der Gott, der weint, ist der Gott, der genau, weil das so ist, weil unser Weg in die Hölle führt, der gekommen ist, gesagt, ich reiße dich da heraus. Ich rette dich. Ich ziehe dich heraus. Ich schmeiße das Seil zu und ich halte mein Ende, sodass du es ergreifen kannst und du kannst aus diesem Loch herausklettern. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott, der Menschen vernichtet oder vernichten will. Johannes 3,16 sagt ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Vers 17 sagt, denn Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um sie zu verurteilen oder sie zu richten, sondern sie zu retten. Ja, die Welt ist grausam. Ja, Hölle, blöd ausgedrückt, dort möchtest du nicht sein. Aber Jesus ist gekommen, um dich daraus zu retten. Das ist seine Mission. Deshalb, wenn er dich anschaut, er ist im Geist bewegt und er weint, weil er dich liebt und er sagt, ich möchte, dass du auch mich ergreifst, dich zu mir bekennst und mit mir gemeinsam im Himmelreich Gottes bist. Nicht verloren. Nicht in der Hölle, sondern im Himmel bei mir. In aller Herrlichkeit, wo ich tausendmal mehr weinen, was ein Wein verwandeln kann. Wo wir wirklich viel Freude, wo es wirklich feiern geben wird. Die größte Lüge der Hölle ist, dass in der Hölle sind all die Menschen, die Spaß haben, und im Himmel sind die, die in weißen Tüchern rumlaufen, nur rumsingen oder irgendwie sowas. Dieses ganze Bild, Spaß und Freude, das ist dort. Das ist der beste PR-Gag, das ist die beste Werbelüge, die es gibt. Denn die Hölle ist der Ort der Verdammnis und der Strafe Gottes für alle seine Feinde. Und nach seiner Definition, sein Feind ist der, der sich nicht zu ihm bekennt. Einfach per Naturgesetz. Einfach so, wie es ist. Aber deshalb steht er, deshalb das Leben Jesu zeigt, dass er dich über alles liebt, weil er, so wie es in der Bibel steht, wer würde schon für einen guten Menschen sein Leben geben? Und ich bin kein guter Mensch. Ich bin gut angezogen. Aber ich weiß, na gut, manche sagen, na. Aber ich kenne mein Herz und ich weiß, wie böse ich denken kann. Meine einzige Hoffnung auf das ewige Leben ist dieser Jesus, dieser Gott, der weint, dass er mich bei der Hand ergreift und mich auf seine Seite zieht. Und weil das möglich ist, weil ich mich dazu bekannt habe, dass ich gesagt habe, ich weiß, Jesus, was du getan hast. Ich will das. Ich vertraue mich dir an. Ich bekenne, dass ich ohne dich verloren bin. Und ich flehe dich an, mich als dein Kind anzunehmen. Und das ist das, was die Bibel sagt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Bekehrung, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Wiedergeburt, von neuem geboren zu werden. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Mehr ist da nicht. Aber da ist die gesamte Liebe Gottes drin zu finden, dass er sagt, ich will nicht, dass du verloren gehst. Und ich habe alles für dich getan, als du mich noch gar nicht gekannt hast. Überhaupt die Idee, wie es in der Bibel steht. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Als keiner von uns etwas mit ihm zu tun haben wollte. Er zeigt seine Größe darin, dass er für die Menschen, die ihn eigentlich anspucken, verurteilen, die ihn geißeln möchten, denen hat er sein Leben gegeben und gesagt, wenn du willst, ergreife mich. Es ist da, es ist vorbereitet. Wie wird jemand gerettet? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und du, wenn du es nicht hast heute Morgen, du kannst es auch heute Morgen erlangen. Und dann bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst auf mich zukommst, oder wir werden wahrscheinlich dann draußen sein, oder wo auch immer, dass du auf mich zukommst und mich fragst, weil du auch heute kannst du es erlangen. Und du kannst die Freude haben, du kannst weiß sein wie Schnee, befreit von der ganzen Last, die dich runterzieht. Du kannst von der ganzen Last befreit werden, weil Jesus Christus, er ist nicht nur der Mensch, der Tote hat auferstehen lassen, sondern er ist ein Gott, der weint um dich aus Liebe. Amen.